im Restaurant, im Supermarkt, wenn man hier lebt, Versicherungen, Autos und vor allem Wohnen. Das ist enorm teuer geworden und deshalb würden halt viele Amerikaner die Frage, geht es mir heute besser als vor 4 Jahren, möglicherweise mit Nein beantworten. Und das ist eben auch der Grund, weshalb Donald Trump durchaus halt auch noch seine Chancen hat, dann im November die Wahl zu gewinnen.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei der heutigen Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast aus New York, Jens Korte, natürlich über eine Videoschaltung. Jens Korte, willkommen in unserem Finanzcast.
Ja, hallo nach Basel oder wo immer Sie und ihr auch gerade zuhört und schön, dass wir mal wieder zusammenkommen.
Ja, wir sind mitten im Studio, mitten in Basel. Ja, wir haben Sommer, die Hundstage sind vorbei. Wie ist das Wetter in New York? Große Hitze oder schon erträglicher?
Ja, nee, ist wieder erträglicher. Also New York kann ja schon bullig warm sein, aber es ist nicht mehr ganz so aufgeheizt. Also ich kann jedem empfehlen, im Moment nach New York zu kommen.
Sehr schön. Also wir haben beidseits des Atlantiks im Moment hier ähnliche Bedingungen. Ja, das Thema kann natürlich nicht ein anderes sein als der Wahlkampf um die US-Präsidentschaft. Nach der überraschenden Wendung im Juli mit dem Rückzug von Joe Biden aus dem Wahlkampf wurde Kamala Harris als demokratische Kandidatin jetzt gesetzt. Das war eigentlich am Anfang ein bisschen ein Notnagel, hatte man das Gefühl. Jetzt hat sie sich doch zu einer ernstnehmenden Kandidatin gemausert und der Trend bei den Umfragen sieht sie teilweise sogar vorne. Teilst du diese Einschätzung, Jens?
Ja, es ist ein völlig verrückter Wahlkampf. Also ich bin ja 1998 in die USA gekommen, damals noch unter Bill Clinton. Ich habe also einige Wahlkämpfe miterlebt, aber das ist in diesem Jahr wirklich einer der verrücktesten, den ich zumindest beobachtet habe. Und es ist ja nicht nur so, dass es eigentlich fast schon sicher war, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Denken wir auch mal an den Anschlag zurück. Also die Bilder von Donald Trump, wie er die Faust in die Höhe streckt. Und da sah es wirklich danach aus, dass es eigentlich nur einen Sieger am Anfang November geben kann. Dann haben die Demokraten die Reißleine gezogen. Kamala Harris auf einmal eben als die Spitzenkandidatin auserkoren. Und das ist schon wirklich interessant, weil eigentlich war Kamala Harris auch bei den Demokraten gar nicht so populär. Und jetzt auf einmal ist sie die Galionsfigur. Und da stimme ich mit dir überein. Sie hat definitiv gute Chancen, die Wahl am 5. November zu gewinnen. Wie wir die letzten Wochen gesehen haben, es kann auch unglaublich viel passieren. Aber im Moment stehen die Chancen mindestens 50-50, wenn Kamala Harris für den Moment zumindest nicht sogar ganz leichte Vorteile bei den Umfragen momentan hat. Aber es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und danach sah es vor ein paar Wochen eigentlich noch nicht aus.
Genau, also der Wahlkampf zielt ja stark auf die Personen, also es ist recht persönlich auf den Mann oder auf die Frau gerichtet. Aber wollen wir doch zuerst mal einen kleinen Umweg machen über die Lage in der US-Wirtschaft und dann noch an den Finanzmärkten, so dass wir auch dann die thematischen Schwerpunkte dieser Wahlkampfdebatte noch etwas identifizieren können. Also die US-Wirtschaft, die ist ja in guter Verfassung eigentlich. Aus der Schweiz aus betrachtet haben wir überraschend starke Wachstumszahlen für das zweite Quartal gehabt. Keine Anzeichen einer drohenden Rezession. Wie siehst du das? Wie beurteilst du denn die Lage der US-Wirtschaft im Großen?
Ja, in der Tendenz ist die wirtschaftliche Situation gut. Also nehmen wir auch mal die Arbeitslosenquote. Okay, die ist jetzt zuletzt etwas gestiegen auf 4,3%. Aber wir hatten über Monate oder man kann eigentlich auch sagen über 1-2 Jahre hatten wir hier in den USA die tiefste Arbeitslosenquote in etwa seit Ende der 60er Jahre. Das ist ja schon ein unglaublich robuster Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass der Konsum immer noch läuft. Du hast das Wachstum angesprochen. Wir hatten im zweiten Quartal hier ein Wachstum von 2,8%. Also eigentlich sieht die Situation da nicht so schlecht aus. Der Punkt ist natürlich nur, das sind reine Statistiken. Nicht jeder Amerikaner oder jede Amerikanerin geht es da gleich gut. Und wenn man sich gerade mal auch die Swing States anguckt, und das ist ja das, worüber die Wahl letztendlich entschieden wird, da gibt es dann halt doch in einzelnen Bundesstaaten einige Probleme, was ein großes Thema ist, das sind die hohen Preise hier. Also wer jetzt zuhört und in den letzten 2 Jahren mal in Amerika gewesen ist, der wird das bestätigen können, wie teuer alles geworden ist im Restaurant, im Supermarkt, wenn man hier lebt, Versicherungen, Autos und vor allem Wohnen. Das ist enorm teuer geworden und deshalb würden halt viele Amerikaner die Frage, geht es mir heute besser als vor 4 Jahren, möglicherweise mit Nein beantworten. Und das ist eben auch der Grund, weshalb Donald Trump durchaus halt auch noch seine Chancen hat, dann im November die Wahl zu gewinnen.
Mhm. Eben auf dem Papier, sage ich jetzt mal, wenn man die US-Wirtschaft aus der Schweiz analysiert und beobachtet, dann haben wir Inflationsdaten für Juli von 2,9%. Das ist jetzt ein Wert, der nicht so weit weg ist von einer Preisstabilität mit Werten unter 2%. Aber natürlich die Inflation, die dauert schon mehrere Jahre an und das drückt halt Monat für Monat auf das Gesamtpreisniveau oder erhöht es dann. Also fühlt man in den USA sozusagen mehr Inflation, als man das aus den Statistiken irgendwie erwarten würde.
Naja, wie das halt mit der Statistik immer so ist. Also es stimmt schon, dass der Preisdruck nachlässt. Die Teuerung nimmt ab. Das ist überhaupt gar keine Frage. Denken wir 2 Jahre zurück, da hatten wir monatliche Preisanstiege, also auf Jahressicht gesehen von 9%. Jetzt sind wir bei unter 3%. Also ja, die Situation hat sich verbessert. Aber was man immer wieder bedenken muss, das heißt ja nicht, wenn die Teuerung nicht mehr so hoch ist, dass die Dinge billiger werden. Sie werden ja immer noch ein bisschen teurer. Und das ist eben der Punkt. Wir haben jetzt über 4 Jahre sind die Preise erst stark gestiegen. Jetzt steigen sie nicht mehr ganz so stark, aber sie sind eben gestiegen. Und deshalb ist eben das Preisniveau hier in den USA verhältnismäßig hoch und das drückt dann eben tendenziell auf die Stimmung. Aber eben, wie du schon sagst, klar, die jüngsten Inflationszahlen deuten eindeutig darauf hin, dass Inflation für den Moment rein ökonomisch gesehen eigentlich nicht mehr das ganz große Thema hier in den USA sind.
Wir hatten ja auch ein erhebliches Lohnwachstum. Also wir beobachten auch diese Lohnwachstumszahlen, sind ja auch für die Notenbank ein bisschen ein Problem, weil sie sagen, diese Lohnpreisspirale dreht sich. Also sind diese Lohnerhöhungen vielleicht nicht so gleich verteilt, dass eben hier doch Unterschiede in der Wahrnehmung des Kaufkraftverlustes entstehen? Kann man dazu was sagen?
Also wir hatten schon Lohnwachstum, also auch in den verschiedensten Einkommensgruppen, auch gerade im unteren Einkommensbereich haben wir sehr wohl eine recht starke Erhöhung der Mindestlöhne gehabt. Das ist dann teilweise vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich geregelt. Das hatten wir definitiv. Aber jetzt lässt sich eben darüber debattieren, sind die Löhne so stark gestiegen wie die Preise. Und ich würde behaupten, dass die Lebenshaltungskosten stärker gestiegen sind in den letzten 3-4 Jahren. Als die Löhne. Und ich kenne selber Leute, die 2 Jobs haben. Ich kenne auch Leute, die 3 Jobs haben. Also, diese Grundsituation ist halt immer noch für viele Familien relativ angespannt. Ja, die Löhne sind gestiegen, aber eben die Lebenshaltungskosten, vor allem wenn ich auch eben an lebensnotwendige Dinge denke, wie Lebensmittel, wie Versicherungen, wie Wohnen, das sind ja Bereiche, da kann man sich nicht überlegen, gebe ich dafür Geld aus oder nicht. Da hat es schon eine enorme Preiserhöhung gegeben.
Also eben diese Wahrnehmung des Kaufkraftverlustes ist ja auch im Wahlkampf angekommen, also Donald Trump spricht über Inflation, versucht eben zu sagen, dass die Joe Biden-Regierung dafür Verantwortung tragen muss und dass das einfach keine gute wirtschaftliche Situation ist. Also das ist so ein bisschen das Narrativ von Donald Trump. Und da hat er durchaus eine reale Grundlage für diese Erzählung.
Ja, er hat dafür eine reale Grundlage. Die Frage ist natürlich, an wem liegt die Inflation? Also ist das jetzt die Schuld gewesen von der Regierung Joe Biden, dass die Inflation zugenommen hat? Ich würde mal behaupten, nein. Das sind einfach auch, das ist teilweise der Pandemie geschuldet. Das ist dem Problem mit den Lieferketten geschuldet. Das war eine Zeit lang hohe Energiepreise, wobei das in Europa eine größere Rolle gespielt hat als hier. Aber klar, da hat er in gewisser Weise, kann er schon sagen, die Dinge sind heute viel teurer als vor 4 Jahren. Da hat er recht. Und es ist ja kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Kamala Harris, als sie jetzt mal etwas näheren Einblick in ihr Wirtschaftsprogramm gegeben hat, genau da ansetzt. Sie will Price Gouging dagegen vorgehen, also dass Unternehmen Wucherpreise nehmen. Das ist so einer ihrer Punkte. Sie will 3 Millionen Wohneinheiten kreieren, um damit den Druck vom Immobilienmarkt zu nehmen. Sie will Steuererleichterungen gerade für Familien im unteren Einkommenssegment erwirken. Also genau da setzt sie jetzt an, wobei mir ist ganz klar, das ist Wahlkampf. Also jeder verspricht immer viel und hinterher wird davon relativ wenig umgesetzt. Aber das ist natürlich genau das, wo Kamala Harris auch ansetzt, um diese Kritik dann sozusagen zu entkräften.
Ja gut, kommen wir auf die Finanzmärkte zu sprechen. Die Aktienbörsen sind ja auch ein Gradmesser für die Ausgangslage einer Präsidentschaftswahl. Jetzt stehen die Zeichen für die amtierenden Demokraten ja nicht schlecht. Die Börsen sind bei Rekordhochs, also die Indizes, Dow Jones, Standard & Poor's 500, auch die Nasdaq-Börse hat sich nach dem Einbruch anfangs August wieder erholt. Also wir hatten anfangs August so ein bisschen eine Panikattacke an den Finanzmärkten aufgrund verschiedener Faktoren wahrscheinlich. Jetzt scheint das erholt und vergessen zu sein, 3 Wochen später. Wie siehst du das? Wie beurteilst du den Einfluss der doch freundlichen Börsen auf den Wahlkampf?
Also in gewisser Weise ist es überraschend. Also wenn man sich das rein historisch anguckt, ist die Wall Street, glaube ich, sogar unter einem demokratischen Präsidenten tendenziell noch ein ganz klein bisschen besser gelaufen als unter einem republikanischen Präsidenten, wobei die Wall Street ja auch unter Donald Trump sehr gut gelaufen war. Die Steuersenkung, die er durchgeführt hat, weniger Regulierung, das sind teilweise schon Maßnahmen gewesen, die zumindest mal die Märkte angetrieben haben. Wenn jetzt Kamala Harris sagt, sie will den Unternehmenssteuersatz hochziehen von 21% auf 28%, da hätte es jetzt schon noch sein können, dass die Wall Street da vielleicht ein bisschen allergisch reagiert, aber nach diesen ganzen Turbulenzen, vielleicht wartet die Wall Street jetzt auch einfach mal ab, wie jetzt die Wahl dann tatsächlich ausgeht am 5. November. Und dann ist auch klar, Kamala Harris wird alleine nicht so ohne weiteres den Steuersatz hochziehen können. Dazu braucht sie dann auch wieder die Mehrheiten im Kongress. Also insofern ist da noch sehr viele Fragezeichen, aber es ist schon interessant und es geht hier nicht um eine persönliche politische Meinung, überhaupt nicht. Aber wenn ich mit Leuten, mit Unternehmern rede, habe ich schon relativ häufig gehört, oh Gott, bitte nicht Kamala Harris als Präsidentin der Vereinigten Staaten. Dieser Blick auf tiefere Steuern unter Trump ist eigentlich schon etwas, was viele Unternehmen bevorzugen. Und vor dem Hintergrund ist es dann doch erstaunlich, wie entspannt die Börse momentan reagiert, obwohl ja eben die Wahrscheinlichkeit doch deutlich gestiegen ist, sagen wir zumindest mal so, dass Kamala Harris dann tatsächlich die Wahl gewinnen könnte.
Also keine negative Reaktion der Aktienmärkte auf die verbesserten Aussichten für Kamala Harris als Kandidatin.
Also ich habe das auch, Sandro, ganz am Rande. Ich habe das höre das übrigens auch teilweise von Unternehmern aus der Schweiz. Also ich war vor ein paar Wochen war ich bei der Swiss American Society in Zürich, nicht in Basel. Und da habe ich schon noch von einigen Unternehmern gehört, die eigentlich ganz gerne Donald Trump als Präsident hätten, aber wie gesagt, es geht nicht um meine persönliche politische Meinung, aber nur um das auch mal ein bisschen gut zu zeigen.
Ja, ebenfalls nicht um eine politische Meinung sollte es bei der US-Notenbank gehen, glaube ich. Am 18. September wird ja jetzt die lang prognostizierte und immer wieder verschobene erste Zinssenkung für den Dollar erwartet. Ich glaube, dieses Mal würde ich mich jetzt wirklich zum Fenster hinauslehnen und sagen, jetzt kommt sie wirklich am 18., also in weniger als einem Monat, der erste Zinsschritt, der dann vermutlich gefolgt sein wird durch einige weitere, also vielleicht noch 5 oder 6 oder sogar 7. Wie siehst du das? Ist jetzt dieser Zinsschritt wirklich einigermaßen zuverlässig zu prognostizieren?
Ja, also ich glaube, der 18. September ist in Stein gemeißelt. Also die Notenbank kann nicht die Zinsen nicht senken am 18. September.
Sie muss
Ja. Sie muss. Das ist alles andere. Ist wirklich unvorstellbar. Die einzige Frage ist nur noch, ob um 25 oder um 50 Basispunkte. Das ist eigentlich die einzige Frage. Wir bekommen noch einmal Arbeitsmarktzahlen bis dahin. Wir bekommen noch einmal Inflation zahlen bis dahin und davon wird dann letztendlich abhängen, ob 25 oder 50 und eigentlich ist der Weg, also da gehen die Wetten ganz klar hin, auf jeder Sitzung in diesem Jahr noch eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte. Also wir haben die Sitzung im September, dann haben wir keine Sitzung im Oktober, aber wir haben noch eine Sitzung im November, übrigens direkt nach der Präsidentschaftswahl und dann haben wir noch eine Sitzung kurz vor Weihnachten. Und also wir gehen eigentlich davon aus, dass wir auf diesen drei Sitzungen die Zinsen so um 75 bis 100 Basispunkte senken und also persönlich, und das ist auch eine große Debatte hier an der Wall Street, eigentlich sind alle der Meinung, die Notenbank ist eigentlich schon ein bisschen spät dran. Also die hätten eigentlich schon längst mit den ersten Zinssenkungen anfangen müssen.
Okay. Und der Entscheid der Notenbank auch politisiert im Wahlkampf? Also wird dann gesagt, das ist jetzt ein Wahlgeschenk an die Demokraten, so ein bisschen ein unterstützender Faktor für die Wirtschaft in letzter Minute vor dem Wahlkampf, oder ist das nicht so stark ein Thema? Wie ist das?
Also der Vorwurf wird natürlich von Donald Trump kommen. Also da können wir die Uhren nachstellen. Also wenn am 18. September da die Zinssenkung kommt, wird Donald Trump wahrscheinlich 5 Minuten später wird er loswettern und der Notenbank vorwerfen, parteiisch zu sein. Ja. Aber ich glaube nicht, dass dieser Vorwurf irgendetwas bewirken wird. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand deshalb dann republikanisch oder demokratisch wählt. Aber natürlich wird Donald Trump da ein bisschen, der wird da sauer sein. Und ich meine, Donald Trump und übrigens sein Vize J.D. Vance sind ja beide der Meinung, dass ein Präsident mehr Einfluss auf die Geldpolitik haben sollte, wo man wirklich nur hoffen kann, bitte, bitte nicht.
Okay. Und auch die US-Notenbank, also meine Auffassung ist, dass sie diese politischen Diskussionen nicht als Basis nimmt für ihre Zinsentscheide. Macht auf mich diesen Eindruck zumindest. Wenn man auch die jahrzehntelange Tätigkeit der US-Notenbank anschaut, dann erscheint sie mir schon recht unabhängig und auf ihren dualen Auftrag der Beschäftigung und der Preisstabilität gerichtet zu sein. Also diese manchmal gehörten Vorwürfe, die US-Notenbank sei irgendwie politisch gefärbt, sind auch schwierig zu begründen, glaube ich.
Glaube ich auch nicht. Und ich meine, der Punkt ist ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du es weißt, die Gouverneure der Notenbank, die werden, glaube ich, nominiert für, ich glaube, 13 Jahre. Sind das 13 Jahre? Aber zumindest für einen enorm langen Zeitraum, damit eben auch wirklich sichergestellt wird, dass es eben hier keine politischen Interessen gibt, die sich alle 4 Jahre wieder ändern. Und ich meine, Jerome Powell, der Notenbankchef, ist ja nominiert worden damals von Donald Trump, auch wenn die dann nicht immer besonders gut miteinander ausgekommen sind. Aber also ich kenne Jay Powell nicht persönlich, aber ich würde auch mal vermuten, dass er ein verhältnismäßig unpolitischer Mensch ist.
Mhm. Gut, dann kommen wir zurück auf den Wahlkampf jetzt. Was sind die Themen? Also wir haben jetzt sehr viel sozusagen persönliche Angriffe. Da geht es um die wahrgenommene Schönheit von Donald Trump versus Kamala Harris und um früher ging es natürlich um das Alter von Joe Biden. Das ist jetzt als Thema nicht mehr aktuell. Also was sind nebst jetzt mal den etwas boshaften gegenseitigen Bemerkungen zur Person denn eigentlich die starken und die zentralen Wahlkampfthemen? Was würdest du sagen?
Ja, und ich meine, das nur noch ganz am Rande. Ich meine, dass jetzt die Republikaner Kamala Harris vorwerfen, irgendwie eine Kommunistin zu sein, das ist wirklich, wirklich relativ albern. Aber gut, also was Kamala Harris nicht macht, um es mal so zu sagen, sie hat jetzt für den Moment zumindest nicht die ganz großen Projekte im Auge, wie wir das bei Joe Biden gesehen haben. Also Joe Biden hatte ja nicht nur den Inflation Reduction Act gemacht, er hatte nicht nur den CHIPS Act ins Leben gerufen, sondern er hatte auch den Build America, Buy America Act gezündet. Also das sind Programme gewesen in Höhe von hunderten Milliarden Dollar. Das Geld ist auch noch nicht alles aufgebraucht. Ob diese Projekte alle super effizient funktionieren, ist mal eine andere Sache. Aber das waren schon große Pläne, die Joe Biden verfolgt hat, auch um einfach die USA wieder als Industrienation stärker ins Spiel zu bringen. Und solche starken Programme sehe ich jetzt bei Kamala Harris erstmal nicht. Sie will vor allem erstmal eben amerikanischen Familien einfach eine gewisse Sicherheit geben. Sie will vor allem gegen die hohen Preise vorgehen. Das sind so einige Programme, die ihr vorschweben. Und Donald Trump auf der anderen Seite redet natürlich viel über Immigration auch. Das ist in den USA wie in Europa auch ein extrem großes Thema. Und dann eben die Programme, was ja schon 2017 angefangen hatte, tiefe Steuern, weniger Regulierung. Mhm. Aber das sind so seine Eckpfeiler, auf die er ansetzt. Und gerade beim Thema Immigration, das ist halt ein sehr, sehr diffiziles Thema, weil wie gesagt, die USA sind auch immer schon ein Einwanderungsland gewesen und eine zu rigide Einwanderungspolitik könnte wirtschaftlich Konsequenzen haben und noch ganz kurz zu diesem Thema und Zölle. Das ist natürlich auch etwas, was Donald Trump, was ein großes Thema bei Donald Trump ist. Er will mit höheren Zöllen seine Projekte gegenfinanzieren. Bei Kamala Harris, die will dann eben mit höheren Steuern, vor allem bei Unternehmen und wohlhabenden Amerikanern wiederum ihre Programme dann finanzieren.
Keine Rolle scheint die galoppierend steigende US-Staatsverschuldung zu spielen. Wir haben schon seit langem jährliche Budgetdefizite im Bereich von 5-6% der Wirtschaftsleistung. Also das sind dann so 1000 Milliarden mehr Ausgaben des Staates, die nicht durch Steuern finanziert sind. Das wären dann so zweimal die Maastricht-Grenze an Neuverschuldung. In Europa, in Deutschland, aber auch in Italien, in vielen Parlamenten wird über relativ geringfügige Überschreitungen sehr, sehr heftig gestritten und die Regierungen müssen dann auch effektiv ihre Ausgaben kürzen, weil es Schuldenbremsen gibt und Widerstand gegen eine steigende Staatsverschuldung. Hingegen in den USA erreicht man, glaube ich, inzwischen die historisch höchste Staatsverschuldung, also prozentual zur Wirtschaftsgröße, die man je hatte. Also ist das im Land ein Thema? Also bei den Parteien im Wahlkampf, weder seitens Trump noch Kamala Harris, scheint das kein Thema zu sein. Und beide Regierungen, Trump wie auch Biden, haben sich ja der Schulden Bremse, also im Rückwärtsgang sozusagen, intensiv bedient. Wie siehst du das? Wie geht das weiter?
Ja, also es ist also sowohl und in der Amtszeit in den 4 Jahren von Trump und auch in den 4 Jahren von Biden ist die Staatsverschuldung so grob bei Biden jeweils um etwa 7.000 Milliarden Dollar gestiegen, etwa 7 Billionen Dollar. Ich glaube, der tägliche Schuldendienst in den USA, ich meine, der liegt mittlerweile so bei etwa 2 Milliarden Dollar. Also jeden Tag nur um den Schuldendienst zu leisten. Das ist natürlich absolut verrückt. Und egal, ob Trump gewählt wird oder ob Harris gewählt wird, ich sehe bei Biden nicht wirklich einen Ansatz, die Staatsverschuldung abzubauen, sondern die wird da latent auch weiter steigen. Ich kann dir auch nicht sagen, wo das hinführt. Ich mache mir über die Schulden schon seit langer Zeit Gedanken, aber ich fand das schon bei 20 Billionen Dollar Gesamtverschuldung alarmierend. Jetzt sind wir bei 34 Billionen Dollar. Ja. Das finde ich noch alarmierender. Aber den Amerikanern gelingt es halt immer noch, und solange die Welt Dollar dominiert ist, ihre Schulden in alle Welt zu verkaufen. Den größten Teil der Schulden hält die amerikanische Notenbank selbst, also intern. Also offensichtlich kann das Spiel relativ lange weitergehen, aber um auf deine Frage ganz konkret zu antworten, es ist in der öffentlichen Debatte ist es kein Riesenthema.
Kein Thema. Wir haben auch noch die Krise in Israel, also im Gazastreifen. Jetzt versucht der Außenminister, also Secretary of State Anthony Blinken, erneut einen Waffenstillstand zu verhandeln. Das Geschehen im Gazastreifen erzeugt ja auch innerhalb der Demokratischen Partei für Diskrepanzen und für starke Meinungsverschiedenheiten. Kann hier allenfalls die demokratische Regierung noch punkten? Sehr unsicher, aber es könnte noch vor den Wahlen gelingen, eine Verbesserung der Situation, der humanitären Situation zu erreichen, oder? Wie siehst du das?
Ja, das wäre für die Demokraten auf alle Fälle wichtig. Also ich denke ich habe es eingangs mal kurz gesagt. Ich meine, letztendlich, wer die Wahl gewinnt am 5. November, das wird nicht die Person sein, die meisten Stimmen in den USA kriegt, sondern das wird die Person sein, die entscheidenden Stimmen in den 7 Swing States bekommt. Und zu den 7 Swing States gehört zum Beispiel auch Michigan. Und Michigan hat einen relativ hohen muslimischen Anteil an der Population und die sind überhaupt nicht zufrieden gewesen mit Bidens Nahostpolitik. Wenn es jetzt also gelingen würde und wenn man das dann vielleicht auch so ein bisschen Vizepräsidentin Kamala Harris irgendwie zuspielen könnte, einen Waffenstillstand zu erzielen und die Situation in Gaza zu verbessern, dann könnte ihr das möglicherweise einige entscheidende Stimmen bringen.
Ja gut, es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir kommen schon zum Ende. Ich mache das nicht immer, aber jetzt möchte ich doch einen Tipp von dir hören. Wer gewinnt? Biden nicht mehr, aber Trump oder Harris, sofern sie am 5. November noch die Kandidaten sind, die es zu wählen gibt. Da gehen wir mal davon aus.
Was sagst du? Es ist ja immer so eine Sache irgendwie, be careful what you're wishing for irgendwie und ich vermute mal, also oder ich könnte mir gut vorstellen, dass das Harris Trump tatsächlich noch abfängt.
Okay, gut, dann lassen wir das mal so stehen und wir haben bestimmt Gelegenheit, bei einem nächsten Finanzcast darüber zu reden, wie das dann tatsächlich herausgekommen ist. Vielen Dank, Jens. Grüße nach New York.
Danke dir. Viele Grüße nach Basel.
Dankeschön. Tschüss.